Heute, am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Israel-Sonntag, geht es um das Verhältnis und die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Israel, eine von Konflikten gebeuteltes Land. Eine grauenvolle Geschichte, die Deutschland und Israel trennt und auch verbindet. Israel, Ursprung des Christentums, verachtet und idealisiert, bewundert und verfolgt. All diese Facetten spielen am Israel-Sonntag eine Rolle. Ich lade uns ein, diesen Israel-Sonntag als Tag der Besinnung auf die Verbundenheit zwischen Kirche und Israel zu feiern. Denn vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, ist nur aus dem Judentum heraus zu verstehen. So die Frage nach dem höchsten Gebot, was wir ja auch in der Lesung gehört haben, als auch die Bedeutung des Gesetzes. Das Volk Israel spielt eine herausragende Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und wenn wir auch nicht im Detail wissen, was Gottes Plan mit den beiden Regionen ist, so bleibt doch es immer wieder Gottes auserwähltes Volk, das Volk Israel. Gottes Geschichte mit Israel begann mit Abraham. In 1. Mose 12, Vers 3 lesen wir: So spricht der Herr, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. In Römer Kapitel 9 bis 11 setzt Paulus sich mit der Frage auseinander, welchen Weg Gott mit seinem erwählten Volk Israel geht. So lesen wir in Römer 9 etwas von der Vergangenheit Israels. In Römer 10 redet Paulus von Israels Gegenwart und in Römer 11 redet er von Israels Zukunft. Und aus Römer 11 ist auch der Text für die Predigt heute, Römer 11, die Verse 25 bis 32, die ich uns jetzt lesen möchte. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr auch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59, Vers 20. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob, und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können wir nicht gereuen, denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt, wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Soweit die Textlesung. Paulus erkennt glasklar, was Sache ist, ohne Wenn und Aber. Schade, dass die Christen und auch wir das immer nicht so klar gesehen haben oder auch gar sehen heute. Schauen wir nur in die Vergangenheit. Denken wir an die Kreuzzüge, die Judenverfolgung oder gar den Holocaust. Aber wie kommt Paulus zu seiner Einsicht? Im Vers 25 heißt es: Ich will nicht wissen, dass ihr nicht wisst. Und zwar konkret übersetzt: Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen. Paulus will keine unwissende Gemeinde, keine urteilslose Gemeinde. Die Gemeinde in Rom bestand aus christusgläubigen Juden und aus gläubig gewordenen Heiden. Aber 49 nach Christus wurden alle Juden durch Claudius' kaiserliches Edikt in Rom aus Rom vertrieben. Unter Nero in den Jahren 54 bis 58 nach Christus wurde es zunächst aufgehoben, aber dann auch wieder verschärft und führte 64 nach Christus zu der Christenverfolgung. Und genau in dieser Zeit, nämlich 58 nach Christus, entstand der Römerbrief. Paulus will eine Gemeinde, die auch gegen politische Tendenzen richtig urteilt und weiß, was Sache ist. Paulus formuliert: Ich will nicht, dass ihr nicht wisst. Paulus spricht hier von einem Geheimnis, einem Mysterion, das er nun löst. Paulus will damals die Römer, aber auch uns sehend machen. Einseitig, ohne den Zusammenhang von Römer 9 bis 11 zu beachten, könnte man folgende Informationen zusammentragen aus diesen Kapiteln 9 bis 11. Israel ist nicht mehr Gottes Volk, Römer 9, Vers 26. Israel hat die Gerechtigkeit nicht erreicht, Römer 9, Vers 31. Israel hat Jesus beiseite gestoßen, Römer 9, Vers 32. Gott hat sein Volk verstoßen, Römer 11, Vers 1. Oder Israel ist gestrauchelt, Römer 11, Vers 11. Israel wurde ausgebrochen wie ein Zweig aus dem Ölbaum, Römer 11, Vers 17. Israel wurde verstockt, wurde hart wie Tuffgestein, so wörtlich, gegen Gottes Wort, Römer 11, Vers 25. Das sind aber nur Informationsteile zum Volke Gottes, die Paulus in Römer 9 bis 11 bedenkt, aber das zuvor genannte ist nicht das Ganze, das uns von Paulus in Römer 9 bis 11 vermittelt werden soll und schon gar nicht die ganze Wahrheit. In Römer 9 bis 11 öffnet uns Paulus die Augen über die Frage: Welchen Weg geht Gott mit seinem erwählten Volk Israel? Und so finden wir dann auch folgende Textstellen. Den Israeliten gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, Römer 9, Vers 4. Aus ihnen kommt Christus, er war Jude, Römer 9, Vers 5. Hat Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, Römer 11, Vers 1. Israel ist die Wurzel des Ölbaums und bleibt es, Römer 11, Vers 17. Sie sind Geliebte um der Väter willen, Römer 11, Vers 28. Sie werden Barmherzigkeit erlangen, Römer 11, Vers 31. Und Gott wird sich ihrer erbarmen, Römer 11, Vers 32. Das ist die Zukunft Israels, allerdings die Zukunft. Jetzt sind sie noch blind, haben Christus noch nicht erkannt. Und Paulus rechnet damit, dass die Verstockung Israels zeitlich durch das Ende der Heidenmission begrenzt ist. Mit dem Begriff Fülle der Heiden ist dieser Abschluss der Heidenmission gemeint, den Gott durch die Wiederkunft Jesu festsetzt. Der Messias Jesus wird wiederkommen und die Verblendung Israels beseitigen, was wir auch in Jesaja 59, Vers 20 oder Jeremia 31, Vers 33 lesen können. Zweitens, ganz Israel wird gerettet werden. Vers 26 in unserem Lesungstext, den du ruhig einblenden könntest, den Lesungstext, das er zu sehen ist, der Bibeltext, Römer, Stille. Die Juden sind keine Ausgestoßenen, sondern Zurückgestellte. Durch sie ist das Heil zu uns, den Heiden, gekommen, und wenn die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist, wendet sich Gott seinem Volk wieder zu. Paulus erwartet eine reiche Ernte für Gott aus den Völkern weltweit. Allerdings eins muss klar sein: Ohne Jesus läuft nichts, auch nicht bei den Juden. So stellt Petrus Unmissverständnis vor dem jüdischen Rat klar in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und hier meint Petrus unmissverständlich Jesus Christus. Wer Römer Kapitel 9 bis 11 liest, dem wird klar: Auch für Juden gibt es kein Heil ohne Jesus. Juden und Heiden brauchen Christus. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht, Römer 10, Vers 4, und niemand sonst. Wer an Christus glaubt, der ist gerecht. Drittens, Gott ist treu. In Vers 29 lesen wir, seine Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Paulus, er konnte noch nichts wissen von der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, von der Zerstreuung des Volkes Israels für knapp 2000 Jahre oder von der Gründung des Staates Israel 1948. Trotzdem kommt Paulus zu der Erkenntnis, Gott ist treu. Ernst Schrupp, langjähriger Leiter der Bibelschule Wiedenest, nennt in seinem Buch Israel und das Reich des Islam über Israel drei Zeichen der Treue Gottes. Identität der Juden über 2000 Jahre hinweg, Heimkehr der Juden nach 2000 Jahren und die Existenz des Staates Israels. Kommen wir zum ersten Kennzeichen der Treue Gottes, Identität der Juden über 2000 Jahre hinweg. Ein einzigartiges Phänomen. Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, schrieb 1985, als an einen jüdischen Staat überhaupt noch nicht zu denken war, in sein Tagebuch: Ich habe in diesen Tagen öfters befürchtet, irrsinnig zu werden, so jagen die Gedankenzüge erschütternd durch meine Seele. Ein ganzes Leben wird nicht ausreichen, alles aufzuführen, aber ich hinterlasse ein geistiges Vermächtnis. Die Juden, die wollen, werden ihren Staat haben. Wir wollen endlich als freie Männer auf unserer eigenen Scholle leben und in unserer Heimat ruhig sterben. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich Recht habe. Ich weiß nicht, ob ich Zeit meines Lebens Recht behalten werde. Zitat Ende. Theodor Herzl hat das nicht mehr erlebt. Er starb 1904, aber 43 Jahre später war es soweit. Das zweite Kennzeichen der Treue Gottes, die Heimkehr der Juden nach 2000 Jahren. Bericht eines Heimkehrenden entnommen dem Buche Israel von Petrus Hugiens. Über das Mittelmeer hat die Nacht ihre Flügel gebreitet. Groß und hell strahlt der Mond am Himmel. Ruhig zieht das Schiff seine Bahn. Ich spüre kaum das leichte Zittern, das durch den Schiffsrumpf geht. Alles scheint so still zu stehen in dieser Nacht. Und doch nähern wir uns unaufhörlich der Küste Israels. Es sind nur noch wenige Stunden, dann muss sie aus dem Morgengrauen auftauchen. Die Küste Israels, Israel. Es ist, als ob wir nur noch dieses eine Wort im Herzen tragen und denken können. Und endlich ist es soweit. Aus der Dämmerung löst sich am Horizont ein schmaler Streifen, kommt näher und näher. Die Küste. Ein alter Jude aus Alexandria neben mir beginnt laut weinend ein Gebet anzustimmen, andere fallen ein. Junge Männer nehmen ihre Mädchen in den Arm. Es ist keine laute Freude mehr wie beim Tanz in der Nacht. Es ist ein stilles, hoffnungsfrohes Erwachen, Erwarten. Die Sonne steht schon hoch über dem Horizont, als wir in den Hafen von Haifa einlaufen. Hafenpolizei und Zoll kommen an Bord und wir bekommen unsere Pässe zurück, die während der Reise in der Verwaltung aufbewahrt worden sind. Jeder Pass erhält einen Stempel, einen herzlichen Stempel, Shalom in Israel. Auf dem Laufsteg steht noch einmal ein israelischer Zollbeamter, der mit einem Blick auf meinen holländischen Pass in der Muttersprache grüßt: Willkommen in Israel, mein Herr. Aliyah, Aliyah, klingt es aus den Lautsprechern am Kai. Es ist der Gruß aus der neuen Heimat. Heimkehr bedeutet Aliyah genau noch Aufstieg. Wie heimkehrende Pilger kommen diese jüdischen Menschen, und wenn sie ihr Land betreten, dann ist es, als ginge für sie die Sonne auf. Sie kommen nach Hause, und auch für sie gilt das Gottes Wort aus 5. Mose 9, Vers 23, Gott hinauf und er erbt das Land. Zitat Ende. Das dritte Kennzeichen der Treue Gottes, die Existenz des Staates Israel. Petrus Hugiens schildert in seinem Buch Israel die entscheidende Abstimmung über Palästina in der UNO 1947 wie folgt. Am 29. November machen die Araber einen letzten Versuch, die Abstimmung zu verschieben. Aber sowohl Amerika als auch Russland waren dagegen. Dann kam der dramatische Augenblick, den keiner von uns je vergessen wird. Die Abstimmung begann. Nacheinander wurden die Namen der Staaten aufgerufen und je nach Namen hörte man Ja, Nein oder Enthaltung. Die Nervosität steigerte sich bis zum physischen Schmerz. Dann der Präsident hämmerte und sagte 33 für, 13 gegen, 11 Enthaltungen. Während er sprach, überfiel uns ein Gefühl, das man nur einmal im Leben erfährt. Zitat Ende. Ein halbes Jahr später, am 14. Mai 1948, proklamierte David Ben-Gurion den Staat Israel. Der Staat Israel wird nächstes Jahr 80 Jahre alt und hat schon viele Kriege führen müssen. Dazu kommen noch die zermürbenden Auseinandersetzungen mit der Intifada der Palästinenser, insbesondere von 87 bis 93, aber auch heute wieder in unserer Zeit. Außerdem die ständigen Drohungen arabischer Staaten, besonders des Irak und Iran. Frieden im Land und mit den Nachbarvölkern ist nötiger denn je. Dennoch sind dies alles Wunder der Treue Gottes gegenüber seinem Volk. Viertens, unverständliche und seltsame Wege. Gott ist treu, auch wenn er unverständliche und seltsame Wege mit uns geht. Zurück zu Paulus. Er beendet seine Gedanken über den Weg Gottes mit seinem Volk mit einem Lobpreis. Römer 11 ist ein Siegeskapitel. Es beschreibt den Siegeszug der Liebe Gottes durch die Menschheitsgeschichte bis hin zu dir und mir. Die Wege des göttlichen Gerichtes sind Umwege mit einem klaren Ziel. Vers 32, es lautet Erbarmen. Welche Umwege des Erbarmen Gottes gab es in deinem oder meinem Leben? Aus meinem Leben beispielhaft 4 unverständliche und seltsame Wege, die Gott mir zugemutet hat. 1982 hat der Bruder meiner Frau einen schweren Verkehrsunfall und Gott schenkte ihm noch einmal sein Leben zurück. 1989 verstarb mein Vater mit 53 Jahren nach einer Routineuntersuchung, aus der er nicht mehr erwachte, ohne dass ich hätte Abschied nehmen können. 1990, ein Jahr später, verstarb der Schwester meiner Frau mit 35 Jahren und hinterließ seine Frau mit 2 minderjährigen Kindern. In diesem Jahr wollten wir mit dem Eintritt meines Ruhestandes eigentlich uns lokal verändern. Jetzt bleiben wir aber in Cottbus. Wir wissen noch nicht, wozu das gut sein soll. Manchmal verstehen wir unverständliche und seltsame Wege nicht, die Gott uns zumutet oder zugemutet hat, oder wir verstehen sie sehr spät, oder werden sie erst vielleicht in der Ewigkeit verstehen. So wie Israel bis heute nicht begriffen hat, wer Jesus ist, Paulus erkennt trotz dieser Rätsel und Fragen, Gottes Weisheit ist tief und nicht flach. Sie ist so tief wie das Meer. Fünftens, die Liebe zu Israel. Paulus versucht, Gott zu verstehen, aber er stößt auf seine Grenzen und er beginnt, Gott zu loben. Er versteht nicht, warum Israel sich nicht zu Gott bekehrt. Er spricht in diesem Zusammenhang von großer Traurigkeit und großen Schmerzen. Ja, Paulus wünschte sich sogar, verflucht und von Christus getrennt zu sein für seine Brüder, die seine Stammesverwandten sind nach dem Fleisch. So lesen wir es in Römer 9, Vers 3. Das sind starke Worte. So groß ist seine Liebe zu Israel. Wir als Gemeinde des neuen Bundes haben keinen Grund, überheblich zu sein. Denn nicht wir tragen die Wurzel trägt uns. Römer 11, Vers 18. Lasst uns anfangen, Israel zu lieben. Lasst uns anfangen, Israel mehr zu lieben. Fangt an, für Israel zu beten. Ich möchte zusammenfassen. Ich will nicht, dass ihr nicht wisst. Beschäftigt euch mit Israel. Lest zu Hause noch einmal die Kapitel 9 bis 11 aus dem Römerbrief im Zusammenhang, ganz in Ruhe. Oder lest die Handreichung für die Gemeinden unseres Bundes zu dem Thema zum Verhältnis von Juden und Christen oder die der Evangelischen Allianz hierzu unter dem gleichen Titel. Beides findet ihr im Internet. Ganz Israel wird gerettet werden. Jesus wird kommen und dann wieder wird Israel errettet werden. Ohne Jesus läuft nichts, bei den Juden nicht und auch nicht bei dir und mir. Gott ist treu. Was immer du erlebst, wie viele Fragen du auch hast, lass dich nicht davon abbringen. Gott ist treu. Seine Weisheit ist tief. Unverständliche und seltsame Wege. Gott wird seine Geschichte mit Israel gut zu Ende bringen. Gott wird seine Geschichte mit dir und mir zu einem guten Ende bringen. Liebe zu Israel. Ich schließe mit einem Text von Peter Hane aus Israel erlebt. Die Hymne des Staates Israel, die Hatikva, übersetzt Hoffnung, hat einen bewegenden Text und ist ganz auf Jerusalem gerichtet. Solange im Herzen darinnen ein jüdisches Fühlen noch taut, solange gen Osten zu den Zinnen von Zion ein Auge noch schaut, solange lebt die Hoffnung auf Erden, die uns 2000 Jahre verband, dass ein Freivolk wir wieder werden in Zions, Jerusalems Land. 1878 von Naftali Imber in Hadra gedichtet, wurde die Sehnsucht genau 69 Jahre später erfüllt. Als man den unbekannten Dichter einmal aus einer zionistischen Versammlung hinauswarf, steckte er zum Schluss, als man wie gewöhnlich die Hatikva anstimmte, den Kopf durch die Tür und rief: Ihr könnt mich rausschmeißen, aber mein Lied müsst ihr dennoch singen. So wird es am Ende der Zeiten sein. Dann muss jeder in das Siegeslied einstimmen und dem Herrn aller Herren die Ehre geben. Dann gilt Philipper 2, 10 bis 11, dass in den Namen Jesu sich beugen soll all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Zitat Ende. Das letzte Wort in dieser Welt haben nicht Menschen und Mächte, Jesus Christus wird es sprechen. Vor 2000 Jahren stand Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg, vor ihnen lag das goldene Jerusalem. Hier hat Christus über das Ende der Welt gesprochen, hier hat er Abschied genommen und fest zugesagt: Ich werde wiederkommen. Amen.